Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 94. Folge von Fast and Curious. Im Catch-up geht es um Einlaufkinder, digitale Unterschriften und effektives 360-Grad-Feedback. Im Deep Dive sprechen wir mit Julia Bösch über Social Freezing, also das Einfrieren von Eizellen, denn damit ist sie letzte Woche ganz groß an die Öffentlichkeit gegangen. Bei Was bewegt uns geht es um das potenzielle TikTok-Verbot in den USA und unsere Haltung dazu. In unserer Kategorie Empfehlung der Woche stellen wir euch eine App vor, die euren digitalen Konsum beschränkt und das letzte Wort habe heute ich. Jetzt kommt Werbung.
Heute möchten wir euch wieder Liquid vorstellen und viele von euch können sich ja damit identifizieren, dass man sich regelmäßig weiterbilden möchte, man hohe Anforderungen an sich selbst und seine Arbeit hat und das auch auf andere Bereiche des Lebens überträgt. Und je älter man wird, desto mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen legt. Aber, und das wundert mich manchmal, den gleichen Anspruch und diese gleiche Latte, die wir da hochhängen, das machen wir nicht bei den Finanzen und bei unserer privaten Anlage. Und häufig höre ich dann, dass wenig Wissen oder Interesse oder schlichtweg die Zeit fehlt, sich mit seiner persönlichen Geldanlage zu beschäftigen. Und da kann Liquid Abhilfe schaffen.
Ja, und ihr kennt ja meinen 100-Jahre-Plan. Also ich habe einen Finanzplan für mich selber, wo ich stehen möchte. Und das kann ich nicht erreichen, wenn ich ein Anlageprodukt von der Stange nehme, sondern ich brauche hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen mit persönlichem Ansprechpartner auf Augenhöhe. Und genau das macht Liquid, denn die sind ein moderner digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Sie sind zum Beispiel vom Kapitalmagazin schon 5-mal in Folge als Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet worden und bieten eine persönliche Betreuung auf Augenhöhe und individuelle Anlagestrategien, die an jede Lebenssituation angepasst werden. Und neben dem Zugang zu auch weltweit führenden Private Equity Fonds, die für mich sehr wichtig sind, und Venture Capital Fonds, könnt ihr bei Liquid von jahrzehntelanger Expertise im Wealth Management profitieren und das zu attraktiven Konditionen. Also, ich würde euch empfehlen, euch jetzt sofort einen Moment Zeit für eure Finanzen zu nehmen und Liquid zu besuchen. www.liquid.de/fastandcurious gibt es als Webseite. Liquid wird geschrieben L-I-Q-I-D und dort könnt ihr ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Alle Infos findet ihr dazu wie immer auch nochmal in unserem Linktree. Werbung Ende.
Catch-up. Ja, Lea, war das schön, gestern mal wieder den Sonntagnachmittag mit dir im Fußballstadion zu verbringen.
Endlich mal wieder. Und bei so einem bedeutsamen Spiel.
Absolut. FC Viktoria Berlin gegen den ersten FC Union. Die waren Erster oder sind Erster, wir Zweiter. War also das absolute Spitzenspiel. Und unsere Töchter waren ja Einlaufkinder und das finde ich immer so süß.
Es ist so süß. Also mein Sohn war auch noch Einlaufkind. Also nicht nur die Töchter, sondern meine beiden Kids waren Einlaufkinder. Und die Kinder von Freunden von uns. Also wir haben mal so zusammengezählt, wir haben ein Viertel der Einlaufkinder haben wir gestellt. Aber es ist wirklich so krass niedlich, weil die auch, also für die ist es ein riesen Highlight. Ne? Die stehen da wirklich, sind stolz wie Oscar, umgezogen an der Hand von, meine Tochter durfte auch an der Hand von Vicky, von eurer neuen Löwin.
Ah, von unserem Maskottchen. Sehr gut. Ja, und die hat ja dann mit einer Trikotkanone in der Halbzeit Trikots ins Publikum geschossen, ja, was auch einfach so das Gefühl, guck mal, wir werden langsam so ein richtiger Fußballverein. Ja? Wir haben jetzt auch so die Sachen wie die Großen. Und leider haben wir ja 0-3 verloren, aber wir haben gekämpft und ich war so stolz auf unser Team, weil das ist natürlich schon was anderes. Union spielt seit dieser Saison mit Profiverträgen. Also das heißt, deren Spielerinnen können Vollzeit-Fußballerin sein und tagsüber trainieren und haben ein Leistungszentrum, haben Physio.
Und werden ordentlich bezahlt dafür.
Ordentlich bezahlt, haben Catering und so. Alles Dinge, wo wir hinwollen und wo wir natürlich jetzt immer mehr die Weichen für stellen. Aber wenn du das alles selber aufbaust, auf der grünen Wiese, hätte ich fast gesagt, dann entsteht das halt nicht von heute auf morgen. Aber ich
habe gestern
großartig.
Ehrlicherweise gedacht, ihr habt fast so ein First-Mover-Dilemma, so ein bisschen. Weißt du, ihr habt dieses Thema so groß gemacht, dann sind alle nachgezogen, die hatten aber schon die kompletten Strukturen, Das heißt, die mussten dann nur noch Geld draufkippen auf die Strukturen, die schon da waren. Und jetzt ziehen diese ganzen älteren, also klassischen, traditionellen Vereine sozusagen nach vorne. Und ihr habt sozusagen das ganze Rad gedreht und habt so viel, also ich meine, ihr habt es hinbekommen, dass so ein Spiel übertragen wird und dass da solche Sponsoren sind in der Regionalliga. Und das ist ja sowas Besonderes und habt so eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema bekommen. Und dann ist es trotzdem so, dass ihr jetzt im Wettbewerb seid mit allen anderen, die halt so krass nachrüsten.
Die so total nachgerüstet haben und uns jetzt zum Teil auch überholt haben. Aber weißt du, deswegen haben wir von Anfang an den Claim, we're here to change the game definiert und nicht we're here to win oder so. Weil das ist genau das, worum es geht. Ja, wir wollen halt einfach, dass es für alle Frauenteams da draußen besser wird. Und wenn wir da irgendeinen Beitrag schon zu leisten konnten, umso besser. Und du, bei uns passieren auch tolle Sachen. Also Stepstone, unser Hauptsponsor, hat jetzt einfach mal frühzeitig die Partnerschaft verlängert, was ja auch ein Riesenvertrauensbeweis ist. Ja, die hätten ja auch sagen können, jetzt warten wir mal erstmal ab, wie die Saison läuft oder so. Ja. Also die sind einfach ein Partner, der fest an unserer Seite steht. Und wir sprechen gerade mit weiteren Partnern und Sponsoren, um den Weg zur Professionalisierung da weiterzugehen. Also, kennst mich ja. Ich mag es ja, wenn es so ein bisschen ruckeliger und schwieriger
nicht ganz so
wird.
Einfach ist. Ja. Ja, ich war ja nie so richtig, also Fußballfan war ich sowieso nie. Ich war immer aber Berlin-Fan hier vom Basketball in Berlin. Aber sozusagen, ich habe so, ich lerne gerade durch euch so Fankultur auch. Und ich finde, als Fan ist man ja gerade, gestern hat es geregnet, weißt du, es war total graues Wetter, es war saukalt. Wir haben verloren. Also es war eigentlich waren alle Zutaten für richtig schlechte Stimmung da. Und die Stimmung war aber wirklich richtig gut.
Ja, genau. Und man ist irgendwie so stolz auf das Ganze. Und da sind so viele nette Leute. Und es ist einfach so eine gute Atmosphäre. Also ne, wir fangen gerade erst an. Insofern macht das weiterhin großen Spaß. Und ich freue mich da auf alles, was noch kommt. Apropos, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Eine Sache ist letzte Woche plötzlich gekommen, mit der ich wirklich gar nicht mehr gerechnet hatte. Und zwar kann man jetzt Arbeitsverträge in Deutschland digital unterschreiben, Lea.
Ja, und sag mal, wo kam das denn bitte her?
Also, es kam wirklich vom Himmel gefallen.
Das hatte ich komplett abgeschrieben schon.
Ja, und du hast dich da ja auch so mit engagiert, zusammen mit über 300 anderen Gründer und Gründerinnen hatten wir da diese Kampagne We Sign Smart gestartet mit dem Startup-Verband, weil wir einfach gesagt haben, es kann nicht sein, dass da ein Entbürokratisierungsgesetz durch den Bundestag gehen soll und da steht jetzt das Thema nicht drin, weil ich meine, es gibt in Deutschland 11 Millionen Arbeitsverträge im Jahr, also da ist richtig Entschlackungspotenzial. So, und dann war letzte Woche plötzlich die Meldung, also was ist die Meldung, kriegt dann einen Anruf, dass es wirklich geschafft wurde, den Vorschlag von Marco Buschmann, den er ins Kabinett eingebracht hat, also der Justizminister hat ins Kabinett, also in die Regierung den Vorschlag eingebracht, hier, das soll hier alles im Entbürokratisierungsgesetz drinstehen und da stand die digitale Unterschrift nicht drin. Und dann hat das Parlament sich das angeguckt und da haben eben federführend zum Beispiel Johannes Vogel von der FDP und so gesagt, so, das reicht uns nicht, das muss da auch noch rein. Und damit haben sie irgendwie Erfolg gehabt. Und dann kam diese Nachricht, ich konnte es gar nicht glauben. Weil eine Woche vorher war ja Marco Buschmann zu Besuch und beim Startup-Verband in dieser Town Hall und da hieß es noch, keine Chance, das klappt nicht mehr. Und
was lernt man daraus? Also, dass man überall die Trommel rühren muss, oder? Dass man überall laut sein muss, dass man viele Menschen erreichen muss, dass man mit verschiedenen Parteien auch drüber sprechen muss. Also
genau. Und dass du nicht dich entmutigen lassen darfst. Ich meine, es sind ja so komplexe Strukturen, bis so ein Gesetz da durch den Bundestag durchgegangen ist, dass am Anfang, das habe ich jetzt ja schon oft erlebt, sei es Elterngeld oder damals Stay on Board, sagen alle, verkämpf dich da nicht. Aussichtslos, da blamierst du dich auch ein Stück weit, weil da gehst du jetzt mit einer Forderung raus, die ist eh utopisch. Und nee, also ich habe jetzt genug Beweise dafür gesammelt, dass man immer wieder es versuchen sollte. Das heißt nicht, dass es jedes Mal klappt, aber es lohnt sich einfach, pragmatische Lösungen aufs Spielfeld zu funken. So, also deswegen, ich bin total begeistert, dass WeSign Smart jetzt einen dicken Haken hinter hat. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich ab in die Osterferien düsen, ja? Ich habe jetzt hier fürs erste Quartal 2024 meinen Job getan und gehe jetzt erstmal offline. Diese Aufnahme ist mein letzter Termin, bevor ich in die Osterferien düse. Und da nehme ich eigentlich nur meine Familie und meinen Lesestapel mit.
Beneide ich dich drum und gleichzeitig wirklich auch nicht, weil ich habe das ja auch noch vor mir und ich habe ja genau noch eine Woche Arbeiten vor mir Und ich freue mich da unglaublich drauf, dass ich jetzt diese Woche habe, wo ich richtig wieder Gas geben kann.
Wo du doch mal so vor die Welle kommen kannst.
Ja, also ich würde jetzt gar nicht lesen wollen, weißt du, weil da ist so viel, hat sich angestaut, dass ich das gerne einfach abarbeiten möchte.
Ich habe noch zwei Buchempfehlungen für dich, wenn du doch lesen willst.
Oh, sag mal. Mhm.
Und zwar das eine passt zu dem, was wir gerade besprochen haben mit der Politik. Machterhalt von Nina Meyer. Und das ist ein Insider-Roman aus der Politik, wie schwer es ist, durchzudringen und wie man es vielleicht trotzdem schafft. Da bin ich sehr gespannt, weil das wirklich sozusagen echte Insights und Begebenheiten sind. Und dann Haruki Murakami, Die Stadt und ihre ungewisse Mauer. Und Lea, das ist so ein Buch, was schon vom Cover, von der Haptik, du bist ja so jemand, der sowas toll findet, so ansprechend aussieht. Also wo man einfach schon denkt, es ist so wunderschön, dieses Buch einfach nur im Regal stehen zu haben. Und wenn man es dann noch schafft, es auch aufzuschlagen, wird es noch viel besser. Also das sind so hier exklusiv von mir für dich zwei Tipps, falls du dann doch noch liest.
Das Ding ist, ich lese gerade noch an Miriam Meckels und Lea Steinackers Roman.
Ist auch okay. Ist auch okay.
Oder Roman stimmt gar nicht, sondern es ist ja, ein...
KI-Sachbuch. Fast das gleiche wie ein Roman. Ja.
Genau, ist gar kein Roman. Und da bin ich immer noch auch so mittig unterwegs. Also ich habe noch ein bisschen was aufzuholen.
Okay, aber dann kannst du ja da reinspringen.
Ja, mache ich auch. Also ich habe ganz andere... Genau, bei mir ist irgendwie mein Leben, glaube ich, wirklich so die Hälfte Kinderstruggles und Kindergeschichten, ja. Weil jetzt haben wir am Freitag unsere Au-pair verabschiedet. Die ist jetzt nach 2 Jahren weg und wird jetzt an der Charité Medizin studieren. Wie geil ist das denn?
Wow.
Also apropos
richtig cool.
Fachkräfte, kommt aus Spanien, ja. Einwanderung und so weiter. Wie wundervoll wird die jetzt Ärztin hier in Deutschland werden? Also natürlich noch ein weiter Weg dahin, aber sie ist auf dem Weg.
Sie fängt mal an
und da waren wir ganz, ganz stolz und jetzt ist sie weg und jetzt sind wir wirklich komplett alleine und ich bin ganz gespannt, wie das ab jetzt laufen wird. Bisher ist es ja...
Ich auch. Gut, dass ich erstmal 2 Wochen im Urlaub bin.
Ja, bisher ist eine gute 2-, würde ich sagen, die Erfahrung.
Ist ja auch schon 2 Tage alt.
Ja gut, ich meinte jetzt auch davor schon.
Ach so, okay.
Also es ist auf jeden Fall ein Daily Struggle und das andere ist einfach, ich habe wirklich gedacht, ich habe so durch meine Woche geguckt und gedacht, was kann ich denn dir hier so erzählen und habe gemerkt, dass ich richtig, Verena, in einem routinierten Arbeitsleben angekommen bin. Also ich habe so ganz viele, ja, richtig routinierte Aufgaben. Ich treffe natürlich auch nicht so viele verrückte Menschen wie du und fliege um die Welt, sondern ich arbeite hier ganz klassisch in meinem Büro. Aber einen Teil wollte ich dir davon trotzdem erzählen. Und zwar haben wir eine richtig tolle Erfahrung gemacht jetzt bei Tenmore Inn und haben unseren ersten 360-Grad-Feedback-Cycle gemacht. Also 360-Grad heißt ja, jede Person kriegt von jeder anderen Person Feedback. Mhm. Und ich hatte die auch schon bei Amorelie ganz oft gemacht und die waren nie so richtig erfolgreich.
Weil du nicht vorbereitet warst oder woran lag's?
Nee, wir waren alle ultra vorbereitet. Wir haben es auch alles richtig ordentlich gemacht und mit so einem System dahinter und mit Software und alles Mögliche. Also damals noch viel mehr als jetzt. Nee, es lag daran, dass wir, glaube ich, ein paar Stellschrauben nicht richtig gesetzt haben, weil man das auch so nicht gelernt hat, die diesmal richtig waren. Und die wollte ich nämlich einmal erzählen. Also erstmal, was total schön ist bei diesem 360-Grad-Feedback ist, jede Person gibt auf jede Person Feedback, muss aber nicht alle Fragen beantworten. Das heißt, ich kann auch, wenn ich jetzt mit dir nur beim Kaffeetalk quasi Gespräche hatte und ich arbeite mit dir gar nicht, kann ich trotzdem was zu dir als Person und wie du wirkst und irgendwie, wie ich das Gefühl habe, dass du die Werte des Unternehmens vertrittst, sagen. Und alle anderen Sachen lasse ich aber weg. Das finde ich schön, weil du erhöhst einfach den Funnel erstmal so im ganzen Team. Mhm. Und dann haben wir bewertet sowohl Kompetenzen als auch deine Werte, wie sehr du die lebst sozusagen, diese Firmenwerte. Mhm. Und es waren 8 Kriterien. Und die Bewertung ist relativ tough. Und zwar ist die folgendermaßen, du gibst eine 1 bis 4. 1 ist Needs Improvement. 2 ist Meets Expectations. 3 ist Above Expectations. Und 4 ist Outstanding. Also nochmal auf Deutsch. Das erste ist quasi einfach, okay, du musst es verbessern. Du musst was verbessern. Das zweite ist, du bist voll in line. Du triffst alle Erwartungen. Mhm. Drittes, du bist über den Erwartungen. Viertes, es ist Outstanding. Was ich daran total mag, an dieser klaren Aufteilung, ist erstmal, es gibt keine Mitte. Also es gibt keine 3. Du kannst nicht eine Mitte geben, sondern du musst dich entscheiden. Mhm. Und es ist wirklich okay.
Es gibt kein Schlecht.
Genau. Ja. Und es ist okay zu sagen, das braucht Verbesserung. Also auch ich habe in gewissen Aspekten Einsen bekommen. Und zu Recht, weil ich weiß, dass ich mich da verbessern muss. Und eine 2 ist völlig okay. Du erfüllst alle Erwartungen. So, it's good. So it's good enough. Und natürlich willst du bei Teilen irgendwie über den Erwartungen sein. Aber die Erwartung, dass alle Mitarbeiter die ganze Zeit drüber sind, nein, das ist einfach nicht realistisch. Mhm. Sondern wenn du die Erwartung erfüllst, ist es super. So, dann, was ich auch mega fand, ist, wir haben dann das 360-Grad-Feedback mit unseren Mitarbeitern durchgesprochen und du als Führungskraft bist nicht Führungskraft in der Rolle, sondern du bist in der Rolle von der Coach oder dem Sparringspartner. Das heißt, dein Feedback ist genauso wichtig wie all das Feedback von allen anderen. Du bist einfach ein Feedbackgeber unter allen und bist dann quasi so als Sparringspartner, wenn Nachfragen sind, wenn man denkt, Mensch, kannst du mir da zum Beispiel geben? Das habe ich nicht verstanden, da habe ich mich nicht gesehen gefühlt, das fand ich ungerecht oder was auch immer. Mhm. Kann man darüber reden, aber man ist selber nicht, dass man sagt, hier, ich wollte dir übrigens noch meine 5 Cent mitgeben.
Einen reindrücken.
Und dadurch ist das Feedback, wird es viel mehr angenommen, weil es ist nicht Leas Meinung und natürlich ist sie gefärbt durch meine Erfahrung und das, wie ich so das Leben ansehe, sondern es ist die Meinung von dem kompletten Team. Du hast einen guten Mix dazwischen, da wird auch viel mehr gesehen, als ich alleine sehe.
Und du bist eigentlich die Überbringerin der Nachricht.
Genau, ich überbringe es und ich quasi coache durch diesen Prozess und kann sozusagen helfen, das besser zu verstehen. Aber ich versuche nicht, meine Meinung da noch mehr Gewicht zu geben und durchzudrücken. Also ich fand wirklich, das Feedback wurde richtig vollumfassend angenommen, weil die alle meinten, okay, das ist wirklich fundiert. Und es ist halt nicht n gleich eins. So, das fand ich super.
Es ist halt nicht, eine Person mag die andere nicht. Und deswegen,
genau.
Und macht ihr das mit irgendeiner Software wie Liebsam? Jenny Podewils war ja hier schon bei uns im Podcast. Und Philipp, mein Mann, der schwört ja auf Liebsam. Die haben das bei sich bei Thermondo.
Ja, kann man total machen. Wir haben damals auch noch eine andere genutzt. In Amorelie-Zeiten hatten wir Small Improvements. Also es gibt auf jeden Fall diese Softwares, aber wir sind ein Team jetzt von 10 Leuten, da macht es einfach noch keinen Sinn. Das heißt, wir haben irgendwie Surveys und nutzen da verschiedene Survey-Tools und haben eigentlich alles in Google. Also in Google Docs, in Google Surveys und das Google funktioniert Forms. Hervorragend für den Case. Aber ich glaube, so ab 30, 40, 50 Mitarbeitern macht es total Sinn, so eine Software zu nutzen. Mhm. Also das war eine richtig erfolgreiche Erfahrung, muss ich sagen. Das machen wir sicherlich jetzt mindestens einmal im Jahr. Und genau, ansonsten freue ich mich, jetzt noch ein bisschen was wegzuschaffen. Und dann bin ich ja eine Woche im Tennisurlaub. Ich werde zwar kein Tennis spielen wegen meinem wundervollen Knie, aber ich werde ganz viel schwimmen und ganz viel Fitness machen. Und meine Kinder anfeuern an der Seite, wenn die Tennis spielen.
Ja, und apropos Fitness, nachdem wir ja so viel Feedback zu der Longevity-Folge mit Dr. Simone Koch bekommen haben, können wir ja hier mal in unserer nächsten Folge zu zweit, ich glaube, die ist so Mitte April, können wir ja dann mal nach den Osterferien unsere Fitness- und Longevity-Hacks und Updates hier bekannt geben.
Gut, das finde ich gut. Also was davon nutzen wir wirklich?
Genau.
Und wie haben wir das in unser Leben integriert, sodass es auch durchhaltbar ist?
Ja, genau. Nicht nur das, was wir alle schon mal angefangen haben, sondern das, was wir wirklich dauerhaft machen. Ja, sehr gut.
Finde ich super. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen und das ist ein global führender Anbieter für cloudbasierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter, wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können. Und das alles braucht aber viel Bürokratie und viel administrativen Aufwand und Arbeit. Also zum Beispiel das ganze Bewerbermanagement, dass man sich ordentlich meldet, dass man weiß, wie viele Menschen sich auf welche Jobs beworben haben, wo die gerade in dem ganzen Bewerbungsprozess stehen. Dann das Thema Reisekosten mit unseren ganzen Mitarbeitern. Wir hatten gerade eine riesen Feedback-Cycle in unserem Unternehmen. Auch das muss nachgehalten werden. Die Daten müssen irgendwo hinterlegt werden, sodass ich da wieder darauf zugreifen kann. Also wir haben ganz, ganz viele HR-Herausforderungen, die einfach so eine Führung eines Unternehmens mit sich bringen. Und da kann man sich Hilfe holen durch HR-Software.
Jetzt hat das Unternehmen eine neue Studie, HR-Trends, die Zukunft der Personalarbeit, herausgebracht, für die sie über 1000 Personalverantwortliche in KMUs befragt haben. Und die Befragten haben mitgeteilt, was sie nachts wach hält, woran sie arbeiten, was für Technologien wie KI sie einsetzen und wie sie über die Zukunft von HR denken. Um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98% der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87% der HR-Teams gestresst fühlen und 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. So, und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und weitere Insights aus der Studie haben möchtet, dann ladet euch die Studie kostenfrei auf www.sage.de/HR und Sage wird geschrieben S-A-G-E, also auf sage.de/HR herunter. Und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal im Linktree in unseren Shownotes.
Werbung Ende. Deep Dive. Heute sprechen wir mit Julia Bösch über Social Freezing und vielleicht einmal, was ist denn Social Freezing eigentlich? Also beim Social Freezing werden der Frau ohne medizinische Indikation Eizellen entnommen und bei mindestens minus 169 Grad unter Stickstoff danach gelagert, sodass man sie jahrelang lagern kann und zu einem späteren Zeitpunkt diese Eizellen befruchten lassen kann. Und im Jahr 2021 haben laut Statista in Deutschland etwa 2300 Frauen ihre Eier Kryo konservieren lassen. Ich finde, das ist noch relativ wenig, sehr überschaubar die Zahl. Und nur zwischen 6 und 20% der Frauen nutzen am Ende ihre eingefrorenen Eizellen. Allerdings gibt es auch keine genauen Daten vom IVF-Register. Und ich glaube, dass für die Prozente, die es nutzen, ist es eine lebensverändernde Entscheidung gewesen und dann auch später ein unglaubliches Glück, das werden wir ja nachher hören. Die Geburt des ersten Kindes in der Ehe verschiebt sich nämlich seit den 1970er Jahren immer weiter ins höhere Lebensalter. 1980 hat man durchschnittlich das erste Kind mit 25 bekommen, um die 2000er herum, dann mit 28, 29 Jahren und jetzt 2021 schon mit 30, 31 Jahren. Und im Jahr 2022 registrierte das deutsche IVF-Register rund 128.000 Kinderwunschbehandlungen. Also versus den 2.300 Frauen, die Eier Kryo konservieren lassen, sind 128.000 Paare dabei, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie einen Kinderwunsch haben.
Genau, und Lea hat es gerade schon gesagt, die Geburt des ersten Kindes verschiebt sich immer weiter nach hinten und die Geburtenrate in Deutschland geht immer weiter runter und gehört jetzt schon zu den niedrigsten in Europa. Und gerade wurde veröffentlicht, dass sie mit 1,36 Kindern pro Frau auf einem langjährigen Tiefstand liegt. Und Lea, da kann ich mir den Kommentar nicht verkneifen, warum ich so fürs Elterngeld gekämpft habe. Denn wir sollten jedes Instrument, was dazu führt, dass Frauen sich trauen, Kinder zu kriegen, und da ist sicher das Finanzielle auch ein Riesenthema, sollten wir nicht beseitigen, sondern eher ausbauen. Aber darum geht's heute nicht. Es geht heute um das Thema Social Freezing und da sprechen wir mit Julia Bösch. Sie ist CEO und Gründerin von Outfittery, Europas führendem Personal Shopping Service für Frauen und Männer. Und wir hatten sie ja hier schon im Podcast zum Thema It's a Marathon, not a Sprint. Wie hält man Gründungen lange durch? Denn Julia macht das schon über 10 Jahre. Sie studierte Betriebswirtschaft und Technology Management an der LMU und der TU in München und der Columbia Business School in New York. Und letzten Donnerstag erschien in der Zeit ein großes, ganzseitiges Interview mit ihr über das Thema Social Freezing und ihre persönlichen Erfahrungen. Und das ist wirklich sehr berührend und das haben wir zum Anlass genommen, sie heute zu uns einzuladen und das Thema zu vertiefen. Liebe Julia, herzlich willkommen again bei Fast and Curious.
Vielen Dank, ich freue mich so zurück zu sein.
Ja, so spannend und heute zu so einem top aktuellen Thema, denn du bist ja eigentlich eine sehr bekannte Gründerin mit Outfittery seit Jahrzehnten in Funk und Fernsehen. Und wir sind aber natürlich auch privat befreundet und haben letzte Woche mit großem Interesse und auch mit großer Bewunderung deinen Zeitartikel gelesen, wo du öffentlich gemacht hast, dass du Social Freezing selber gemacht hast, also deine Eizellen frühzeitig hast einfrieren lassen und auf diesem Weg dann deine Tochter bekommen hast. Und das finden wir großartig, dass du mit so einem ja immer noch sehr tabuisierten Thema an die Öffentlichkeit gegangen bist. Und deswegen mal direkt rein, warum hast du das gemacht?
Ja, also meine Motivation ist, wir Frauen sind ja jetzt, würde ich mal sagen, so unabhängig und frei wie noch nie. Und dabei vergessen wir einfach schnell, dass die Natur sehr konservativ ist und dass die Natur sich nicht mit verändert hat. Und die gibt uns eben nur einen sehr überschaubaren Zeitraum leider, um Kinder zu haben. Und ich glaube, darauf muss man sich unbedingt einstellen. Und wir werden immer älter, wenn wir Kinder bekommen. Mhm. Also 50% der Akademikerinnen haben mit 35 noch kein Kind. Und gleichzeitig ist es leider statistisch so, dass ab 35 die Eizellqualität sehr stark abnimmt. Mhm. Und für mich ist es einfach so, das ist jetzt sozusagen die Statistik und der andere Teil der Motivation ist sehr persönlich. Ich habe seit einem Jahr eine kleine Tochter und seit sie geboren ist, wache ich jeden Morgen neben ihr auf und denke mir, alter Schwede, was haben wir für ein Riesenglück gehabt, dass wir sie haben. Und ohne Social Freezing wäre das nicht möglich gewesen. Ohne Social Freezing hätte ich kein Kind. Und das ist mir einfach so wichtig weiterzugeben, dieses Wissen weiterzugeben, dass es diese Möglichkeit gibt, dieses Wissen weiterzugeben, dass es auch total okay ist, sich in seinem Kinderwunsch unterstützen zu lassen und vor allem, dass man das eben früh angeht und seine Fruchtbarkeit als Teil der gesundheitlichen Vorsorge sieht.
Total. Also ich finde es erstmal phänomenal, dass du damit rausgegangen bist. Wirklich Hut ab und zwar gar nicht jetzt im Sinne von, das war so mutig, weil eigentlich dürfte es gar nicht so mutig sein.
Yeah.
Aber trotzdem bist du ja eine sehr private Person einfach. Also du bist schon viel in der Öffentlichkeit, aber immer mit den geschäftlichen Themen deines Lebens. Und deswegen finde ich es trotzdem toll, dass du einfach gesagt hast, hey, mir ist das so wichtig und ich kann das komplett nachvollziehen, dass man, wenn man diesen kleinen Menschen da sieht, denkt, den gäbe es sonst nicht, um Gottes Willen, ja. Das muss ich jetzt sagen. Jetzt hatten wir heute die witzige Situation, Verena und ich, dass eine Person hier im Büro meinte, Social Freezing, ist das so ein bisschen so soziale Abstinenz oder hat das irgendwas mit Social Media zu tun oder so?
Soziale Kälte.
Genau, soziale Kälte. was besprecht ihr denn da? Und ich hätte gar nicht mehr gedacht, dass man das erklären muss. Aber Julia, du bist jetzt keine Ärztin, das ist nicht deine Aufgabe, aber du hast dich damit einfach viel beschäftigt. Wie erklärst du Social Freezing Menschen, die sagen, habe ich hier noch nie was gehört von?
Ja, also ich habe tatsächlich diese Reaktion bekomme ich auch. Irgendwie hat das was mit Corona zu tun? Nein, also worum es geht, ist im Endeffekt seine Eizellen einzufrieren, um später seine Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen. Und ich sage hier bewusst Chancen auf seine Schwangerschaft zu erhöhen, weil es ist definitiv keine Versicherung, aber man hat eben bessere Chancen, weil die Eizellqualität nimmt über Zeit ab. Sie nimmt vor allem ab 35 ab. Und um sozusagen das Ganze vielleicht mal zu unterfüttern, man hat mit Mitte 20 eine 30-prozentige Chance pro Zyklus schwanger zu werden. Und die geht runter auf 5-10%, wenn man 40 wird. Das heißt, das ist einfach ein ganz großer Unterschied. Und über dieses Freezing, also über das Einfrieren der Eizellen, bei mir war das mit Anfang 30, hatte ich jetzt mit Ende 30 eine bessere Chance auf eine Schwangerschaft, als hätte ich sozusagen meine aktuellen Eizellen verwendet.
Mhm. Und jetzt hast du ja in dem Interview gesagt, dass du mit Anfang 30 deine Eizellen hast einfrieren lassen. Und jetzt könnte ja der erste Gedanke sein, der so aufkommt, ist, ja, das ist bestimmt, weil du Gründerin bist und dann Karriere gemacht hast und gesagt hast, jetzt passt gerade kein Kind. Und es ist dann aber ganz spannend, dass man erfährt, dass die Zahlen sagen, dass gar nicht in den meisten Fällen Karriere, sondern der fehlende richtige Partner der Grund für Social Freezing ist. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil es zeichnet sonst so ein Bild aus, nee, sorry, ich bin zu busy, meine Karriere zu machen und deswegen muss ich mal kurz meine Eizellen zwischen zwei Meetings einfrieren lassen. Das aber häufig das Thema ist, ich habe einfach den richtigen Partner noch nicht, möchte aber unbedingt später gerne Mutter werden.
Ja, absolut, das ist so wichtig. Und bei mir war das auch so. Also ich war Anfang 30, ich wusste so eher diffus, ich will Kinder bekommen. Also es war jetzt nicht so, hättest du mich gefragt, willst du heute ein Kind? Hätte ich gesagt, oh nee, aber später gerne. und ganz wichtig, ich hatte keinen Partner und es war auch keiner in Sicht. Und dementsprechend hat damals mein bester Freund von dieser Möglichkeit des Social Freezings in der Zeitung gelesen und hat dann nicht locker gelassen, bis ich mich damit mal beschäftigt habe, weil er eben zu Recht gesagt hat, guck mal, du hast heute keinen Partner, selbst wenn du jemanden kennenlernst, du willst ja nicht sofort dann wahrscheinlich ein Kind bekommen, sondern so. Und dann kommst du schon Richtung 35 und guck mal, hier gibt es eine Möglichkeit, wie du einfach deine Chancen verbessern kannst.
Erstmal Props zu dem besten Freund. Also ja, so jemanden wirklich. Braucht man wirklich in seinem Leben, der sogar so ein bisschen kontroversere Themen oder wahrscheinlich Themen, die auch Männer gar nicht so auf dem Schirm haben, dann so pusht und sagt, hey Julia, ich glaube, das solltest du machen. Ich meine, ein Glück hat er das gemacht. Und wenn du jetzt sagst, dann habe ich mich damit beschäftigt. Wie läuft denn dieser Prozess ab? Also sozusagen, was heißt denn das, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe mich jetzt beschäftigt im Sinne von, ich habe vielleicht diesen Podcast gehört und gedacht, vielleicht falle ich in dieses Fenster. Also ab wann macht das eigentlich Sinn, sich damit zu beschäftigen? Was macht man eigentlich dann als Frau, wenn man sagt, ich will da mehr drüber wissen? Was macht man eigentlich, wenn man sagt, ich will es gerne machen? Also wie ist denn wirklich dieser Prozess, wenn man jetzt sagt, ich möchte dem jetzt mal nachgehen?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege, sich zu informieren. Man kann natürlich online schauen. Ich würde nur da sagen, es gibt halt ganz viele individuelle Erfahrungsberichte und man sollte die als solche nehmen. Das sind individuelle Erfahrungen. Das muss nicht deine Erfahrung sein. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn man sich wirklich sehr ernsthaft damit befasst, mal in eine Kinderwunschklinik zu gehen und da einen Beratungstermin zu machen, um sich dort aufklären zu lassen, beziehungsweise auch deren Ressourcen zu nutzen. Also so Kinderwunschkliniken haben meistens auf ihrer Website auch, sag ich mal, medizinisches Aufklärungsmaterial, wo man dann sehen kann, okay, wie ist eigentlich die Statistik, wie entwickelt sich die Chance, schwanger zu werden über Zeit? Also wie alt bin ich gerade, wie sind meine Chancen, das sich anzugucken, um das überhaupt mal generell zu verstehen und dann aber auch die Methode des Social Freezings gut zu verstehen. Und dann aber, glaube ich, eben der Besuch in der Kinderwunschklinik, um auch zu gucken, kann ich mir das eigentlich vorstellen? Was bedeutet das für mich? Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und sich das dann sagt, okay, ich kann mir das wirklich vorstellen, dann macht man Voruntersuchungen, kann zum Beispiel seinen AMH-Wert messen. Das ist das Anti-Müller-Hormon und das gibt eine Aussage darüber, wie gut ist meine Eizellenreserve. Das ist keine perfekte KPI, aber es ist zumindest eine Zahl, an der man so ein bisschen festmachen kann, zu sagen, okay, dafür, dass ich Anfang 30 bin, wie gut ist meine Eizellreserve noch? Oder
ist meine Fruchtbarkeit noch gut bestellt oder
genau,
halt
eher? Genau.
Jetzt sagst du gerade, ja, dann macht man mal einen Termin beim Kinderwunschzentrum, Kinderwunschklinik und dann macht man da mal ein Beratungsgespräch. So, jetzt stelle ich mir so vor, ich bin Ende 20, ich habe eigentlich das Gefühl, ich bin fruchtbar ohne Ende, ich habe nur gerade einfach noch nicht den richtigen Partner oder ich möchte gerade noch keine Kinder bekommen. Das ist ja aus meiner Sicht ein totaler Angang, dann dahin zu gehen, weil ich ja das Gefühl habe, in dem Moment, wo ich da über die Türschwelle trete, ich habe ein Problem. Und jetzt sitze ich in einem Wartezimmer und ich stelle mir das so vor, das musst du mir mal beschreiben, dass man da sitzt und alle wollen ja gefühlt, das hast du, glaube ich, in dem Interview auch gesagt, unsichtbar sein, ja, weil jeder irgendwie das als totalen Makel empfindet, dass er da ist. Und gerade wenn du noch jung bist, denkst du, was mache ich hier eigentlich? Das heißt, die erste Frage, ist das wirklich so und wie kann man das vielleicht entstigmatisieren? Und das Zweite ist, kann man sich auch online informieren, wenn man sagt, ich möchte da gerade noch gar nicht hinlaufen. Ich möchte erstmal wissen, worum geht's hier eigentlich, was kostet das? Da kommen wir auch gleich zu. Wie sieht überhaupt dann dieser ganze Prozess aus? Das musst du bitte auch gleich mal, also jetzt mal eine Frage nach der nächsten, fangen wir mal mit der an. Aber gleich möchte ich auch mal wirklich wissen, was muss man dann jeden Tag machen und wie schmerzhaft ist das und all das? Ja, also mal so richtig rein ans Eingemachte.
Okay, also vielleicht erstmal zu der, wie ist das in so einer Kinderwunschklinik? Mhm. Ja, ich habe das tatsächlich so erlebt, dass die Leute so sich die Basecap ins Gesicht gezogen haben, als sie da rein sind. Also das ist schon ein interessanter Ort. Ich habe da viel Charme erlebt, aber gleichzeitig konnte ich da ziemlich locker flockig reinlaufen, weil für mich war es ja erstmal ein totales Upside. Ich war noch nicht in dieser
Vorsorge.
Extrem emotionalen Situation, wo du merkst, boah, ich möchte ein Kind jetzt, aber es funktioniert eben jetzt gerade nicht. Das ist ja eine ganz andere Situation. Und genau wie du richtig sagst, ich war in der Vorsorge. Und deshalb, ja, das war interessant, aber das hat mich jetzt nicht, sozusagen würde mich jetzt nicht davon abhalten oder es hat mich nicht abgeschreckt. Und wie kann ich mich online informieren? Eine andere Möglichkeit ist noch, es gibt auch immer wieder von so Kinderwunschkliniken online Seminare oder wie so kurze Meetings, wo die halt auch über die verschiedenen Möglichkeiten aufklären. Und sowas kann man auf jeden Fall auch mal machen, ja.
Genau, wenn man jetzt da reingeht und man sagt, okay, ich möchte das jetzt gerne machen. Also ich sage, ich möchte mir Eizellen einfrieren lassen. Dann, jetzt kenne ich auch viele in meinem Umfeld, die das gemacht haben. Und das ist schon auch emotional, glaube ich, echt ein gar nicht so kleines Thema gewesen, wie man das so denkt. Wie funktioniert das denn genau? Also was bekommt man mit? Was muss man wie lange tun? Wann ist so eine OP? Wie schlimm ist die OP? Ist es dann durch? Muss man auch mal einen Zyklus machen? Wie ist so dieser ganze Prozess?
Ja, also jetzt vielleicht mal ich kann mal meine eigene Reise schildern von dem Beratungsgespräch. Also ich habe dieses erste Beratungsgespräch gemacht. Da hat die Ärztin mir erklärt, wie funktioniert der Prozess ganz im Detail, was würde es kosten und so weiter. Und ich habe danach dann noch ein Jahr lang darüber nachgedacht, ob ich es wirklich mache. Also man muss ja auch nicht sofort dann sagen, ich mache das, sondern ich glaube, es ist eine so wichtige Entscheidung, das auch mit sich zu tragen und mit Freunden zu sprechen und so weiter, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Und was dann passiert, im nächsten Schritt, wenn ich sage, okay, ich möchte das wirklich machen, dann gibt es erstmal Voruntersuchungen. Das heißt, da werden verschiedene Hormonwerte abgenommen, da wird organisch gecheckt, gibt es Herausforderungen oder ist sozusagen, da sieht erstmal alles in Ordnung aus, um sich darauf vorzubereiten und um auch zu entscheiden, mit welcher sozusagen Therapie stimuliert man dann die Eizellproduktion sozusagen. Und in dem Zuge zum Beispiel habe ich bei mir festgestellt, dass dieser Anti-Müller-Hormonwert, der war bei mir schon relativ niedrig. Und das war schon mal die erste Bestätigung zu sagen, huch, okay, ist wohl gut, dass ich das hier mache. Ja. So, und dann bekommst du 10 bis 14 Tage lang Hormone, die eben sozusagen die Eizellproduktion stimulieren. Normalerweise hätte man pro Zyklus eine Eizelle, die springt, und jetzt möchte man 10 oder mehr Eizellen haben. Das heißt, man muss sich jeden Tag so eine Hormonspritze in die Bauchfalte spritzen. Genau, und muss dann noch ein paar Mal in die Kinderwunschklinik, um zu überprüfen, ob das eben alles sozusagen gut läuft und wie sich diese Eizellfollikel ausbilden. Und dieses Hormonthema über die 10 Tage bis 2 Wochen, das ist bei jedem ganz unterschiedlich, was das mit dir macht. Ja. Bei mir persönlich war es ehrlich gesagt total easy. Ich war reisen unterwegs. Ich habe aber auch Freundinnen, bei denen das wirklich zu Stimmungsschwankungen geführt hat, die das sehr stark mitgenommen hat. Also das ist, glaube ich, von bis, aber es sind halt, ich würde immer sagen, es sind halt nur 2 Wochen, um die Chancen auf was ganz, ganz Großes zu erhöhen. So sehe ich das. Und dann nach diesen 2 Wochen löst man, hat man noch so eine Extraspritze, mit der man das auslöst, und dann wird einen Tag später werden die Eizellen entnommen, und dafür wird man sediert. Das heißt, man ist so Viertelstunde ist man weg, bekommt das nicht mit, und dann werden diese Eizellen sozusagen abgesaugt. Und danach bekommt man dann eben Bescheid, wie viele Eizellen konnten entnommen werden und was für eine Qualität haben die. Und bei mir war es so, im ersten Zyklus, im ersten Versuch, gab es da eine ziemlich große Enttäuschung, weil es waren leider nicht 10 Eizellen oder mehr, sondern es waren eben nur 4. Und das ist relativ wenig. Und genau, und dann habe ich schon direkt entschieden, ich mache das nochmal. Also ich habe 2 Zyklen insgesamt gemacht, und damit sollte man auch rechnen. Es wird wahrscheinlich nicht nur einmal sein, sondern man muss das wirklich mehrfach machen, damit man dann auch eine gute Chance hat. Also man sollte schon 15 Eizellen haben, um eine Chance auf ein Kind zu haben.
So, und jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, was kostet das, ja? Also wenn man jetzt diese Prozedur macht, und die klingt ja recht aufwendig, übernimmt das die Krankenkasse? Was kostet das? Kann man das in Raten zahlen? All diese Fragen. Also vielleicht da mal so ein paar richtige Zahlen dahinter.
Also es ist teuer, es ist sehr teuer sogar, und man bekommt es leider nicht von der Krankenkasse erstattet. Also
gar nichts.
Was man dann bekommt, je nachdem in sozusagen welcher Lebensform man lebt, muss man sagen, ist, wenn man die später einsetzt. Da gibt es eine Unterstützung, aber fürs Einfrieren an sich, für diese Vorsorge, gibt es aktuell keine Unterstützung der Krankenkasse. Und das kostet pro Zyklus aktuell um die 4.000 Euro. Also das heißt in meinem Fall 8.000 Euro, um diese Eizellen zu gewinnen. Und dann nochmal ungefähr 150 Euro pro Jahr als sozusagen Mietgebühr, weil die ja aufbewahrt werden, ganz tiefgefroren. Das heißt, es ist schon sehr, sehr teuer. Und gleichzeitig, also wenn, ich glaube, bei eurem Podcast-Launch gab es die Frage, was war das beste Investment deines Lebens? Und da habe ich drauf geschrieben, Social Freezing, weil das für mich tatsächlich...
Stimmt, da hatten wir 3 Fragen, glaube ich, an jedem Platz. Ja,
genau.
Ach, krass. Ja.
Für mich ist das beste Investment, was ich gemacht habe. Und zu deiner Frage mit den Raten, Es gibt in UK gibt es schon ein Modell, was sozusagen eine Art Ratenzahlung plus eine Erfolgskomponente oder Absicherung hat. In Deutschland kenne ich das noch nicht, aber ich hoffe sehr, dass das auch bald nach Deutschland kommt. Ja.
Ich meine, man muss ja mal sagen, wieder ein Hint an die Politik. Wir haben genau im Einsprechen vorher die Fakten durchgelesen und wir sind jetzt bei 1,36 Kindern, glaube ich, so ganz, ganz tief unten im europäischen Vergleich in Deutschland. Das heißt, wir wollen ja eigentlich alles dafür tun, dass die Geburtenrate steigt und sich mehr Frauen und Paare zutrauen, Kinder zu haben und das auch dann hinbekommen und das auch geht biologisch. Und da wäre es natürlich eigentlich absolut sinnvoll, sich mehr mit diesem Thema zu befassen und da vielleicht auch mehr Kosten einfach zu übernehmen, sodass da Frauen geholfen wird. Jetzt vielleicht noch mal ein Thema. Wir sind jetzt in diesem Prozess total gut durchgegangen und ich finde, man kann sich den auch richtig gut vorstellen. Ab wann macht es denn Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Weil ich muss schon sagen, dass in meinem Freundeskreis, jetzt sind die natürlich alle, ich bin 36, alle eher rund um mein Alter, aber ich würde sagen, die haben eher alle sich so mit Anfang 30 damit beschäftigt und später so. Weil dann dieses Thema Kinder und so krass irgendwie relevant wird und dein Umkreis bekommt Kinder und so. Das heißt, würde man denn eigentlich sagen, jetzt bei unseren Töchtern, wir haben ja alle Töchter, würden wir denen jetzt sagen, hey, mit Anfang 20 wäre das sinnvoll oder wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt für sowas?
Also ich finde es wichtig, dass man sich in seinen 20ern schon mal prinzipiell mit dem Thema Fruchtbarkeit auseinandersetzt. Ich glaube, man muss da noch nicht die Entscheidung fällen, mache ich jetzt Social Freezing, aber zumindest sich damit auseinanderzusetzen. Weil sozusagen die andere Herausforderung, die wir haben, ist, wir werden vor allem als Frauen und Mädchen im Teenie-Alter total sozusagen davor gewarnt, um Gottes Willen bloß nicht schwanger werden. Das heißt, wir werden sehr, sehr gut ausgebildet dafür, das zu verhindern. Ja, das wissen wir alle, wie es funktioniert. So, und das führt aber auch dazu, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, okay, wenn ich einmal die Pille vergesse, dann bin ich schwanger. Und das ist nicht so, sondern das ist halt nur eine 30% Chance und die sinkt sehr stark. Und sozusagen sich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten habe ich, das macht, glaube ich, in den 20ern sehr viel Sinn.
Ja.
Und dann wirklich zu sagen, mache ich jetzt ein Social Freezing, würde ich sagen Ende 20, Anfang 30. Weil da habe ich noch eine wirklich gute Qualität der Eizellen. Ja. Und ich fand das auch total spannend, als ich eben das erste Mal in diese Kinderwunschklinik gegangen bin, hat die Ärztin zu mir gesagt, ach, zum Glück sind sie jetzt schon da, weil sie wohl erlebt, dass die meisten eben erst Ende 30 kommen. Und ja, dann würde sie sich als Ärztin natürlich wünschen, dass man
das früher
die jüngere Eizelle hätte. Ja.
Jetzt ist ja das Einfrieren der Eizellen das eine und das trifft man vielleicht in vielen Fällen auch noch alleine, diese Entscheidung, weil man eben vielleicht noch gar keinen Partner hat oder eben sagt, ich möchte jetzt erstmal noch meine Karriere weiterverfolgen, was auch immer die Beweggründe sind. Mhm. Spätestens dann beim Einsetzen ist es ja eine gemeinsame Entscheidung in der Partnerschaft, weil dann ja auch entsprechend das Spermium des Mannes mit eingesetzt wird. Wie schwer war so ein Gespräch, weil du hattest dich dafür entschieden, du kanntest deinen Mann noch nicht, dann lernt ihr euch kennen und wann wurde das Thema und wie kann man das vielleicht auch entstigmatisieren, weil da kommt natürlich dann auch die ganze Scham des Mannes noch rein mit, ach, ich dachte, wir können das hier einfach locker auf natürlichem Weg machen und jetzt kommst du mit so einem komplexen Konstrukt um die Ecke. Also wie kann man das Gespräch vielleicht einfacher machen oder dieses Gespräch in einer Partnerschaft einfach angehen?
Ja, bei uns war das tatsächlich sehr interessant. Also ich habe diese Entscheidung getroffen, ich möchte Social Freezing machen. Und wirklich 2 Monate später habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das mit dieser Klarheit, Entscheidung zu tun hatte. I don't know, aber es war auf jeden Fall interessant. Das heißt, ich habe ihm nach ein paar Wochen, nachdem ich ihn kannte, habe ich gesagt, so, übrigens, ich spritze mir hier gerade Hormone und ich werde jetzt Eizellen entnehmen. Das hat erstmal gar nichts mit dir zu tun. Das mache ich erstmal für mich. So, kein Stress. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auf diesem Weg begleitest. Und ich war natürlich sehr nervös vor diesem Gespräch, was er sagen würde.
Klar.
Und im Endeffekt hat er sehr positiv reagiert, weil das für ihn natürlich auch ganz klar gemacht hat, okay, die will Kinder und die tut alles dafür. Und das hat sich zum Glück mit seinem Wunsch gedeckt. Und von daher war das ein sehr positives Gespräch. Und ich glaube, ich habe das auch mit meinen Eltern erlebt, die haben auch so reagiert, so, ah, okay, krass, was ist das? Also erstmal muss ich ganz viel erklären. Mhm. Aber dann waren sie einfach total glücklich darüber, dass ich so klar auch mir Kinder wünsche. Weil man ja, wenn man keinen Partner hat, mhm. auch gar nicht so darüber sprechen will, auch zum Glück nicht so oft gefragt wird. Mhm. Ja, von daher, diese Klarheit war eigentlich ganz spannend.
Ja, finde ich, ist ganz oft bei solchen Themen, dass wenn diese Unwissenheit weg ist, auch bei den anderen, und man mehr darüber weiß und man einfach mehr erfährt und erlebt, dann ist es plötzlich auch so ein Thema, so, na klar, macht ja total Sinn. Sollte wahrscheinlich jeder machen. Toll, dass du es machst. Jetzt gibt's ja noch ein anderes Thema, das weiß ich auch noch, dass das viel Diskussion ausgelöst hat. Das war genau vor 10 Jahren. Und zwar haben Apple und Facebook damals gesagt, wir fördern Social Freezing, oder ich weiß gar nicht, ob sie es zum Schluss gemacht haben, aber sie wollten auf jeden Fall $20.000 den Arbeitnehmerinnen geben für Social Freezing, die das machen wollen. Und dann wurde ganz viel darüber diskutiert, ermutigt man damit Menschen oder Frauen mehr zu arbeiten, anstatt ihren privaten Wünschen nachzugehen und so weiter. Deswegen ist es gar nicht so ein einfaches Thema, finde ich. Wie stehst du denn zu diesem Thema, sag ich mal, Übernahme von Arbeitgebern? Und auch, fördert ihr Social Freezing jetzt aufgrund von deiner eigenen Erfahrung bei Outfittery? Oder wie handhabst du das als Unternehmerin?
Ja, also ich bin bezüglich dieser Frage ziemlich zerrissen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Weil auf der einen Seite, wir haben über die Kosten gesprochen, es ist sehr teuer. Und ich würde mir so wünschen, dass diese Möglichkeit für viel mehr Menschen zugänglich ist. Und das ist einfach ein finanzielles Thema. Und wenn dann ein Arbeitgeber unterstützt, ist das sehr positiv. Aber auf der anderen Seite ist es die wahrscheinlich privateste, intimste Entscheidung, die ich in meinem Leben so treffe. Und jetzt aus Outfittery-Sicht ist vorweggenommen, ich habe mich entschieden, es nicht zu machen, weil ich keine Anreize setzen möchte, aus sozusagen Arbeitgebersicht in einer so intimen Frage. Ja. Aber ja, ihr merkt, ich bin da zerrissen.
Ich bin da tatsächlich ziemlich klar, dass ich finde, das sollte keine Arbeitgebersache sein, weil ich einfach in das Gespräch reingehe, gedanklich zu sagen, wir fördern das hier, und dann sitzt du da mit einer 31-Jährigen und sagst, wir fördern das ja auch hier, hier ist die Broschüre zu Social Freezing, und implizit sagst du damit, ja, es wäre sehr schön, wenn du deine Schwangerschaft noch ein bisschen verschieben könntest, denn wir brauchen dich hier gerade. Und plötzlich muss diese Person mit dir darüber reden, ob sie einen Partner hat oder nicht, ob sie Kinder möchte. Dann hat sie Angst, das zu sagen, weil sie denkt, dann komme ich ja vielleicht sofort aufs Abstellgleis. Also ich finde, das hat nichts am Arbeitgeber-Arbeitnehmertisch zu suchen, das Thema. Ich finde das bei den Krankenkassen perspektivisch sehr gut angesiedelt, weil wenn die sich bei Kinderwunschbehandlung beteiligen, dann ist es wieder dieses Krankheitssystem. Wenn wir ein Problem haben, dann geht's los, aber Vorsorge, wo wir das Problem noch nicht haben, das wird nicht gefördert.
Ja, absolut.
Also deswegen, ich glaube, da passieren hoffentlich noch viele Dinge in Zukunft. Da habe ich mich gefragt, Social Freezing, gilt das eigentlich auch für Männer? Also ist das Einfrieren von Spermien auch nicht auch Social Freezing, und nimmt die Spermienqualität nicht auch im Laufe des Lebens ab? Und könnten Männer nicht das gleiche Gefühl haben aus, ich bin 38, ich habe noch keine Partnerin, oder 33, und wenn ich sie dann irgendwann kennenlerne, vielleicht bin ich dann gar nicht mehr fruchtbar. Also ist das irgendein Thema, was dir in diesem Zuge begegnet ist? Oder ist das Social Freezing im Moment eigentlich erstmal nur auf Frauen gedacht?
Nee, das ist mir tatsächlich bei Männern auch begegnet. Also wenn ich so meine Erfahrung auch im Freundeskreis teile, dann merke ich, wie es auch bei den Männern anfängt zu rattern. Absolut. Und das ist auch ein Thema, aber es ist natürlich, also von der Kurve, wie die Fruchtbarkeit abnimmt, ist es nicht zu vergleichen mit der weiblichen Kurve. Ja. Mhm.
Und sag mal, Julia, was hat dich am meisten überrascht an dieser Erfahrung? Ich glaube, die Höhe hast du schon gesagt, ja. Du hast eine Tochter und wachst jeden Tag auf und denkst dir, wow, das ist aus der Entscheidung geworden. Also, vielleicht eher so, was war sehr schwer oder was war sehr überraschend, was du so nicht gedacht hättest an dieser Social Freezing Reise?
Also, was mich überrascht hat, ist, wie groß das Tabu in Deutschland ist. Also wie überrascht Leute waren, wenn ich das geteilt habe, wie auch anders das ist in anderen Ländern. Also ich hatte einen Geschäftspartner aus UK, der hat gesagt, ich muss leider unseren Call verschieben, weil wir sind gerade in der IVF-Behandlung. Das würde in Deutschland aktuell leider noch keiner sagen. Oder eine Freundin aus den USA, die mir als Feedback auf den Zeitartikel letzte Woche geschrieben hat, hä, ist es in Deutschland immer noch nicht normalisiert? Also wir sind auf jeden Fall deutlich.
Leider nein.
Leider nein, genau.
Wir tun unser Bestes dafür.
Deutlich ja, hinterher. Krass. Und ich glaube, das andere ist so, wie schwierig es doch auch ist, eine so emotionale Sache wie das Kinderkriegen und die Entscheidung darüber, das rational anzugehen. Und ich bekomme ganz oft das Feedback, dass Leute sagen, ja, das ist ja interessant, aber ach, ich überlasse es dem Schicksal und dann schauen wir mal. Und das finde ich einfach, also ich kann das nachvollziehen und das ist ja eine sehr individuelle Entscheidung, aber es gibt einfach diese Möglichkeiten. Und wenn man ein Kind möchte und es nicht funktioniert, ist das eins der schlimmsten Lebensereignisse, was man so als Mensch erleben kann. Und dem vorzusorgen, würde ich mir einfach wünschen, dass mehr Leute das machen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja auch gar nicht das Plädoyer für auf natürlichem Wege ist irgendwie schlecht. Im Gegenteil, ja, für jedes Paar da draußen, wo es natürlich klappt, ist das einfach ein Riesengeschenk, weil man natürlich auch so ein bisschen dieses Spritzen, Vollnarkose, es ist irgendwie ein medizinischer Prozess, ja, versus wir hatten eine tolle Nacht zusammen. Also das, da kann man sich sehr klar natürlich vorstellen, wie schön es ist, wenn es einfach klappt. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, mit dem Fortschritt mitgehen. Und ja, mich hat nämlich total überrascht, als wir dich hier anmoderiert haben vorhin, dass nur 2300 Frauen im Jahr 2021 ihre Eier haben einfrieren lassen. Ich habe das Gefühl, ich kenne jede einzelne von denen. Zeigt einfach auch, dass das noch eine totale Bubble ist und dass das noch überhaupt kein Mainstream-Thema ist. Und ich hoffe, wir konnten hier heute ein bisschen dazu beitragen, es zu entmystifizieren, zu entstigmatisieren und auch einfach zu sagen, in was für einer tollen Zeit leben wir, dass eben so viel möglich ist und dass man es einfach nur wissen muss. Und trotzdem bleibt es viel zu teuer. Und damit einfach ist es noch überhaupt kein Thema, wo jetzt jede, die hier zuhört, sagen kann, okay, los geht's. Denn das ist ein Kleinwagen, den ich da dann auf den Tisch legen muss, geldmäßig. Ja. Und da hoffe ich sehr, dass die Krankenkassen nachziehen und einfach sehen, dass 1,36 Kinder pro Frau kein Zukunftsbild ist und dass da eben auch Faktoren dazu beitragen, dass es eben heute auch immer schwieriger wird, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, weil eben alle Rahmenbedingungen sich da entsprechend verschlechtern. Insofern, Julia, großartig, dass du darüber so offen gesprochen hast. Ich hoffe, dass du damit sehr viel bewegst und wir hier einen kleinen Beitrag leisten durften. Schön, dass du da warst.
Vielen lieben Dank.
Was bewegt uns?
Ja, wir möchten heute die App TikTok besprechen und diskutieren, weil sie uns gerade bewegt. Und zwar gab es ja gerade ein historisches Ergebnis von 50-0 Stimmen, und zwar im Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, die beschlossen haben, dass TikTok verboten werden muss, wenn TikTok nicht innerhalb von 180 Tagen, zumindest der US-Teil dieser App, verkauft wird an ein Unternehmen, was nicht unter chinesischer Kontrolle steht. Und warum? Es gab Vorwürfe zu potenzieller Nutzerausspähung und ausländischer Beeinflussung durch Inhaltskuratierung und Unterdrückung bestimmter Inhalte. Und dadurch ist das jetzt wirklich, ja, potenziell möglich, dass in den USA, und das ist die Nummer eins Kundengruppe, die TikTok hat, dass TikTok dort nicht mehr benutzt werden darf. Und das Verrückte ist, was man gar nicht weiß, dass TikTok auch in China nicht benutzt werden darf. Also sie sind nicht verboten, aber sie sind sozusagen in diesem Media-Ban einfach drin. Das heißt, man kann die TikTok-App nicht erreichen. Und ByteDance, was der Anbieter von TikTok ist, haben aber eine eigene chinesische App, die heißt Douyin. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht. Douyin, würde ich sagen. Und anscheinend soll diese App wesentlich mehr Bildungs- und Erziehungsinhalte pushen. Also, wie rechne ich schneller? Wie kann ich mir Sachen besser merken? Wie kann ich schneller lesen? Solche Dinge, die irgendwie vielleicht eher sinnvoller sind als
das, haben wir gern.
Das US-Pendant dazu, die normale TikTok-App, wie wir sie alle kennen, wo man vor allen Dingen tanzende Menschen, tanzende Jugendliche im Kopf hat. Oder ich, irgendwelche Jungs, die so halbwegs ihre Shirts ausziehen und dann mit so ganz komischen Blicken in die Kamera gucken, weil sie halt grüne Augen haben oder sowas. Also ich habe da die wildesten Erfahrungen gemacht mit TikTok, die zwei Male, die ich es genutzt habe. Verena, was sind deine TikTok-Erfahrungen?
Also ich finde es erstmal eine Frechheit, dass sie diese App entwickeln, die in die ganze Welt pushen, unsere Kinder sich diesen ganzen Schrott angucken müssen. draußen und in China werden da Bildungs- und Erziehungsinhalte auf einer anderen Plattform transportiert. Also
ich muss aber sagen, ne, wir konnten das selber noch nicht bestätigen. Das ist sozusagen das, was du in den Medien dazu findest.
Gewusst wie. Also jetzt ist es natürlich erstmal so, dass wir natürlich uns bekennen müssen als aktive Nicht-TikTok-Nutzerinnen. Das heißt, wir haben beide kein Profil da. Deswegen können wir leicht sagen, dass wir es eine wahnsinnig gute Idee fänden, diese App auch in Deutschland zu verbieten.
Weil beziehungsweise ich habe ein Profil sogar, glaube ich, noch, aber ich nutze es halt nicht. Also die App ist gelöscht und so. Aber
ich habe mal vor drei Jahren eins eingerichtet. Genau, ich habe mal vor drei Jahren eins eingerichtet, weil es da hieß, da gäbe es jetzt so eine Bildungsoffensive bei TikTok und ob ich da nicht dabei sein wolle. Und dann habe ich gedacht, komm, gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Und ich war völlig entgeistert über die Kommentare und die Reaktion. Ich hatte das Gefühl, ich habe mich noch nie so alt und so fehl am Platz gefühlt und habe dann einfach für mich beschlossen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wissend, dass ja ganz viele sagen, da muss man sein. Und auch der DFB hat ja jetzt eine offizielle Medienpartnerschaft mit TikTok bekannt gegeben und so.
Um die junge Zielgruppe zu erreichen.
Ja, die junge Zielgruppe, die habe ich ja auch zu Hause. Die nennt sich bei mir zu Hause meine Kinder. Und da kann ich einfach nur sagen, es ist die Pest, diese App. Ja? Also es ist die Pest. Und auch wenn mein Sohn mir immer erzählen will, er würde da ganz viele tolle Sachen lernen, nämlich zum Beispiel, wo man gut shoppen könnte, dann denke ich so, genau. Also ich kann einfach dem nichts Gutes abgewinnen. Ich finde es jetzt ein bisschen doppelmoralisch von den Amerikanern zu sagen, wir wollen TikTok verbieten, weil das späht irgendwie Nutzer aus. Und dann denke ich so, ja, ihr seid ja lustig. Ihr habt den Meta-Konzern, ihr habt Instagram, ihr habt Facebook, ihr habt X. Wie wäre es denn da auch mal anzusetzen?
Obwohl, China muss man sagen, dass die ja da auch alle blockiert sind. Also sozusagen, was ist den Chinesen, ist es sozusagen gleich quasi im Umgang dann.
Genau, Lehre aber in Amerika sind sie halt natürlich erlaubt. Ne?
Total, na klar. Und hier, also wir sind ja wirklich, wir Europäer, wir nutzen es einfach alles. Also
wir nutzen es alles.
Keiner dieser Konzerne gehört uns, aber wir stellen alle Konsumenten und regulieren es gar nicht. Und das finde ich deswegen so absurd. Also wirklich, ich finde, es ist gleichzusetzen mit Drogen. Also es gibt so Artikel darüber, die sagen, weil ich mich gefragt habe, wieso musst du eigentlich da durchscrollen und dann ist so viel Mist dabei. Und anscheinend ist extra so viel Mist dabei, dass du 95% Mist siehst, sodass dein Gehirn die ganze Zeit nach diesem Dopamin jagt und irgendwann kommt halt ein Video, was du wirklich spannend findest. Also 5% des Contents auf TikTok, den du guckst, der ist spannend und zwar extra so gemacht, weil dann dein Gehirn die ganze Zeit das Dopamin jagt und dann hat es wieder diesen Push und dann ist man wieder in dieser Unsicherheit, wird das nächste Video wieder schlecht oder gut und jagt weiter nach dem guten Video. Warum ist das so krass? Weil nämlich die neueste Gallup-Studie und die Studienwerte sagen, dass in den USA die Kinder im Schnitt 5 Stunden pro Tag schon auf TikTok verbringen. Oder nee, auf Social-Media-Plattformen. Nicht auf TikTok, auf Social-Media-Plattformen. Und also 5 Stunden und die 17-Jährigen schon 6 Stunden am Tag. Also das muss man sich mal wirklich irgendwie vergegenwärtigen. 2022 gab es Studien, die gesagt haben, dass auf TikTok die Verweildauer versus Instagram 3-mal so hoch ist. Also, dass da Kids 3-mal so lange Zeit verbringen. Genau, weil du halt so viel Zeug dann da noch dir anguckst, was wahrscheinlich gar nicht das ist, was du suchst, aber dadurch einfach dir Lebenszeit geklaut wird.
Ja.
Genau. Und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich da auch fast so wie die Ewiggestrigen, über die wir immer reden und zu denen wir ja nicht gehören wollen. Also irgendwie tut es mir auch so ein bisschen, ist es mir fast peinlich oder unangenehm, dass ich so anti-TikTok bin. Mhm. Und weil ich so denke, ich bin ja eine moderne, liberale, weltoffene Person. Und gleichzeitig wirklich, ich habe echt das Gefühl, das ist eine Droge, die macht dich abhängig. Sie schüttet zu viel Dopamin aus für das, was du dafür tun musst. Und das ist ja qua Definition Drogen, die einfach dir Dopamin geben, ohne dass du viel dafür tun musst. Und nicht, weil du über Jahre lang auf ein Medizinstudium hingearbeitet hast und das dann irgendwann geschafft hast, sondern weil du halt da klickst und plötzlich so einen Rush kriegst. Und ich einfach denke, das ist das Wertvollste, was wir haben, was wir denen wegnehmen, ihre Zeit. Also es ist doch grausam.
Also ist grausam und es geht mir wie dir. Ich will auch nicht klingen wie meine Großmutter und sagen, Kinder, früher war alles besser und spielt doch mal im Wald. Aber es ist einfach so, dass wir regulieren ja, wie du gerade den Drogenvergleich gemacht hast, da auch, wobei da deregulieren wir gerade, Lea. Und da habe ich ja bei dir auf Instagram auch gesehen, dass du auch dagegen bist.
Auch da bin ich gegen.
Eben. Also du bist konsequent dagegen.
Obwohl, Verena, auch das anscheinend eine ganz krasse Anti-Haltung ist meinerseits. Also ich habe da viel Feedback
dass du bekommen. Gegen die Legalisierung von Cannabis bist.
Also ich habe viel Feedback bekommen von, glaube ich, vor allen Dingen Müttern, die gesagt haben, endlich spricht es mal jemand aus. Ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil man dann sofort genau in diese ewig gestrigen geschoben wird. Ja. Und weil dann die ganze, sag ich mal, ich will es fast nur Lobby nennen, ja, aber die Menschen, die halt für die Legalisierung sind, kommen dann auch gleich mit das Land, das Land, das Land hat es eingeführt und da war es alles toll und es hat sich überhaupt nicht der Konsum erhöht und so weiter. Da gibt es ja tausende von Studien auch für und so. Ehrlicherweise, ich habe da nicht alles im Detail durchgelesen. Bei mir ist das wirklich ein Thema von eigenen Erfahrungen durch Berlin, durch USA, durch irgendwie und jetzt halt Mama sein. Und ich denke mir so, wir müssen die schützen vor Zucker, vor Alkohol, vor Social Media, die denen einfach die Zeit raubt und vor allen möglichen Drogen. Und ich habe lieber weniger Sachen, vor denen ich sie schützen muss, als noch mehr.
Es ist keine einfache Diskussion und ich meine, man kann jetzt, wenn man uns hier zuhört, sagen, was ist jetzt euer Punkt, warum bewegt euch das? Wir wollen hier gar nicht sagen, wir haben die Lösung und jetzt verbietet irgendwie alle Social Media Plattformen und wie ihr nun wisst, nutzen wir in unserem Fall ja nun auch Instagram und LinkedIn, wie manche von außen sagen würden, exzessiv, was immer gar nicht so meine Innensicht ist, weil es eben für mich auch einen Unterschied macht, ob du jemand bist, der Inhalte kreiert auf diesen Plattformen oder konsumiert. Und mein Konsum auf diesen Plattformen ist relativ niedrig. Meine sozusagen Creation ist wahrscheinlich überdurchschnittlich hoch. Da gibt es ja auch so Statistiken, dass ich glaube, über 90% der Menschen nur mitlesen und scrollen und gucken und nicht selber was einstellen. Aber das will ich gar nicht rechtfertigen, sondern ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass wir dieses Thema wirklich ernst nehmen. 5 Stunden im Schnitt, 6 Stunden im Schnitt. Und ich bekomme es bei meinen eigenen Kindern, die Jugendliche sind mit. Das zieht die rein. Die kennen auch keine andere Lebensrealität. Sie fangen dann natürlich nicht an, ein Buch zu lesen oder rauszugehen oder Sport zu machen oder so, wenn du die ganze Zeit von diesem Handy reingezogen wirst. Und ich glaube, das bewegt uns als Mütter, aber auch als Bürger und Bürgerinnen. Denn wenn wir alle so viel Zeit in sozialen Medien verbringen, wo die Inhalte kuratiert werden, in unserem Fall durch außereuropäische Plattformen, das destabilisiert dann eben auch unsere Demokratie. Da gab es schon genug Fälle von Fake News, Schwämme. Und ich glaube, deswegen ist es einfach ein sehr aktuelles Thema und wir wollen einfach mal unserer Sorge hier Ausdruck verleihen für all die da draußen, die auch besorgt sind und denken, das darf man gar nicht laut sagen.
Total. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Also die chinesische Douyin-App, die hat zum Beispiel bis 14 Jahren die Zeiten eingeschränkt, hat gesagt, von 6 bis 22 Uhr kannst du drauf sein und maximal 40 Minuten am Tag. Und das heißt, weißt du, die regulieren quasi sich selber, weil sie wissen, dass sonst sozusagen wahrscheinlich die chinesische Regierung das einfach tun würde. Aber es ist so, dass das finde ich schon, wir nicht sagen können, da hat jemand Zugriff auf unsere Kinder und auf das, was sie konsumieren und sehen und was sie werden wollen und all das und kann sie komplett beeinflussen und wir lassen es einfach so geschehen.
Ja.
Und wie du sagst, wir haben gar keine Lösung dazu, aber wir finden es auch wichtig, dass diese gesellschaftliche Debatte die ganze Zeit weitergeführt wird, bis wir irgendwann eine Lösung haben, wo wir alle denken, die ist ein Ticken besser als das, was es jetzt gerade ist vielleicht.
Genau. Und damit wir euch damit jetzt nicht so völlig in der Luft hängen lassen, gehen wir jetzt mal rüber zur Empfehlung der Woche und da haben wir was für euch, wie man vielleicht mal starten kann. Empfehlung der Woche.
Ja, die Empfehlung der Woche, da bin ich heute ganz froh, dass die so perfekt passt. Und zwar ist nämlich, du hast gesagt, ja, andere würden sagen, wir sind vielleicht auch Instagram-abhängig. Ich auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, das merkt man auch, dass man einfach von mir sehr, sehr wenig hört. Und das liegt auch an einer App, weil ich glaube, wir haben alle schon versucht, durch Bildschirmzeiteinschränkungen auf unserem iPhone, was ja total easy geht, unsere eigene Zeit zu limitieren und es funktioniert einfach nicht. Da klickst du und sagst heute nicht oder noch 15 Minuten oder so und dann bist du schon wieder dabei. Und dann klickst du einfach laufend mehr. Und jetzt habe ich eine App gefunden, die für mich wirklich funktioniert. Das hat ein Freund von mir empfohlen und das ist die Freedom App. Und da kannst du 2 Sachen machen. Einmal kannst du Sessions schedulen. Also ich habe zum Beispiel eingetragen bei mir, dass ich Instagram ab 7.30 Uhr bis 12 Uhr nicht nutzen darf und auch einige News-Seiten, die ich nicht mehr lesen will. Das heißt 7.30 Uhr bis um 12 Uhr Und dann habe ich wieder eine von 13 Uhr bis um 18 Uhr, einen Blocker. Das heißt, ich kann bis 7.30 Uhr kurz gucken, was so los ist. Oder ich kann auch unseren Podcast zum Beispiel posten, wenn es Donnerstag ist. Und ich kann von 12 bis 13 Uhr in der Lunchpause kurz gucken, wenn ich Bock habe. Und ich kann abends wieder. Und ich muss auch sagen, ich teste damit noch. Ja, also wie viel ist richtig? Will ich es nach hinten ziehen? Will ich es am Wochenende auch haben? Und so weiter. Da teste ich noch. Aber es ist nicht so, dass ich es wieder lasse, sondern ich gucke einfach, wie kann ich mir wirklich ein System aufbauen, so dass es für mich das erzielt, was ich haben möchte. Und zwar nicht, dass ich irgendwie passive Konsumentin bin von ganz viel Zeug, was ich eigentlich nicht brauche, sondern dass ich die App so nutze, dass sie mir hilft und nicht hindert. Und das Zweite, was ich auch absolut liebe, ist, du kannst so eine Session für sofortiges Arbeiten einstellen. Also du sagst genau, welche Apps du jetzt nicht mehr haben willst und sagst, jetzt starte ich eine Session, weil ich will jetzt 3 Stunden fokussiert an Projekt ABC arbeiten. Und dann gehst du halt wirklich auf die App drauf und dann steht da, take a breath, you're free. Und da ist so ein Bild von dieser Freedom App halt. Und du machst es komischerweise wirklich nicht, dass du dann in die Freedom App gehst und deinen Schedule oder so änderst. Natürlich könntest du das machen, aber es ist ein bisschen aufwendiger. Und irgendwie, es ist aufwendiger.
Ertappst du dich dann auch, ja.
Genau, genau. Du fühlst dich ertappter. Auch dieses take a breath, you're free ist auch so, ja, das ist gerade meine Abhängigkeit, die mich da zieht. Ja, und ich will eigentlich frei sein.
Kannst du da deine Kinder auch einrichten?
Ja, wahrscheinlich, denke ich mal. Ja. Ich meine, unsere Kinder haben ja noch keine Telefone, keine, deswegen habe ich das noch nicht getestet. Jetzt in dieser freien Version, die ich nutze, kannst du bis zu 3 sozusagen diese Schedules haben. Aber für mich funktioniert das super
sehr
gut.
Also ich habe die hier gleich mal parallel.
Und es ist das erste Mal, dass es läuft. Also dass es wirklich funktioniert.
Ja, ich habe sie parallel hier gleich mal runtergeladen. Also ich habe gar nicht mehr so viele Guilty Pleasures. Ich habe ja meine E-Mails seit Jahresanfang nicht mehr auf dem Handy. Ich habe LinkedIn nicht mehr auf dem Handy. Und bei Instagram bin ich ja noch nie so gewesen, dass ich da ständig reingucke. Ja. Aber man kann immer noch besser werden. Vor allen Dingen auch, was so Webseiten und Newsseiten angeht, wo man einfach dann, wenn einem kurz langweilig ist, drauf geht, um wieder irgendwie so eine reißerische Überschrift zu lesen.
Ja, genau.
Und das werde ich mal probieren. Und ich werde jetzt meinen Teenager-Söhnen mit dieser App den Kampf ansagen. So, gut, dass sie meinen Podcast nicht hören, dann wissen sie noch nicht, was da jetzt kommt. Aber die Osterferien stehen bevor. Ich habe einen Plan. Ja, das war sie, unsere wunderschöne Folge. Und ich muss ein bisschen über uns lachen, weil wir uns ja selber immer so als progressiv und Lust auf Neues und alles ausprobieren und so hinstellen. Und heute habt ihr auch mal gesehen, wir haben da auch eine sehr rückwärtsgewandte, bewahrende Retro-Seite in uns. Und ich glaube, das ist aber auch das, was wir hier zeigen wollen. Es ist nicht immer 1 oder 0. Es gibt da auch Schattierungen dazwischen. Und auch wir finden ja die Antworten auf viele Fragen, die wir uns stellen, erst noch. Und wir danken euch wie immer, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr uns so folgt. Wir haben gerade gesehen, dass schon über 41.000 von euch uns auf Spotify folgen. Und das ist wirklich eine irre Zahl, über die wir uns total freuen. Also wenn ihr da noch nicht dabei seid, dann bitte, bitte folgt uns auf Spotify, auf Apple. Hinterlasst eure Kommentare, die lesen wir besonders gerne und nehmen da wirklich jede Anregung auf. Und jetzt hat Lea das letzte Wort.
Von Buddha: Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.